NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Der Papst äußert sich in einem Brief zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Das ist gleich unser erstes Thema und auch Thema unseres heutigen Kommentars. Außerdem, die CDU in Nordrhein-Westfalen rüstet sich auf ihrem Parteitag für die Landtagswahl. Bundespräsident Köhler kritisiert die Leistungen der schwarz-gelben Koalition in Berlin. Die Partei Die Linke diskutiert über ein neues Grundsatzprogramm und natürlich der Sport mit den Ergebnissen von diesem Tag. Mit großer Spannung wurde seit Tagen auf diese ausführliche Stellungnahme des Papstes gewartet. Heute nun wurde sein Hirtenbrief zum Missbrauch in katholischen Einrichtungen veröffentlicht. Genau genommen ist es ein Hirtenbrief an die katholische Kirche in Irland. Aber natürlich wird die Stellungnahme auch in anderen Ländern aufmerksam verfolgt, besonders in Deutschland, wo in jüngster Zeit ebenfalls zahlreiche Missbrauchsfälle ans Licht kamen. Was der Papst seiner Kirche und den Opfern dieser Übergriffe zu sagen hat, berichtet aus Rom Stefan Tröndle.
Benedikt XVI. Geht mit keinem Wort auf die Situation nach dem Missbrauchsskandal in deutschen kirchlichen Einrichtungen ein. In seinem 20-seitigen Schreiben an die Gläubigen in Irland heißt es lediglich einmal, das Problem des Missbrauchs von Kindern sei, Zitat, weder ein rein irisches noch ein rein kirchliches. Das war zu erwarten, sagt der Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, Bernd Hagenkort, denn der Hirtenbrief richtet sich nicht wie eine Enzyklika an die katholische Kirche im Allgemeinen, sondern nur an die Gläubigen in Irland.
Er ist ja relativ deutlich, was die Fehler angeht. Er benennt ganz klar Schuldige, das Fehlverhalten, das Scheitern von Bischöfen. Die deutsche Situation ist anders. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, wir wollen den Schritt in die Zukunft wagen. Wir sind noch in der Aufklärung mittendrin. Hätte er alles quasi einbeziehen wollen, wäre das ein wolkiger allgemeiner Text geworden.
Trotzdem ist der Hirtenbrief in Sachen Kindesmissbrauch natürlich als eine Art Grundsatzerklärung des Papstes zu verstehen. Noch einmal Pater Bernd Hagenkort.
Er bezeichnet ganz klar Missbrauch als Sünde und Verbrechen. Er sagt ganz deutlich, dass die staatlichen Behörden mit einzubeziehen sind, dass sie einbezogen werden müssen in die Aufklärung. Er nennt Ross und Reiter beim Namen. Also er ist nicht jemand, der sich jetzt hinter irgendwelchen Säulen versteckt, vor allen Dingen in den Absätzen, in denen er die einzelnen Gruppen direkt anspricht, die Täter, die Opfer, die Bischöfe und so weiter, ist er sehr deutlich in seiner Sprache.
Das ist der Papst tatsächlich. Er kündigt in seinem Schreiben übrigens auch an, dass er bereit sei, persönlich mit Missbrauchsopfern zu sprechen. Zudem kündigt er eine Visitation an, also eine vatikanische Untersuchung in irischen Bistümern. Aber andererseits verkündet er keine Strafen für die Täter, fordert vor allem zu Gebeten für die Kirche auf, spricht vom großen Geschenk des priesterlichen Dienens und von gemeinsamen Anstrengungen, die jetzt unternommen werden müssten. Konkrete Maßnahmen enthält der Hirtenbrief.
Also aus deutscher Perspektive würde man, glaube ich, sagen wenig, weil er nicht in das innerkirchlich strukturelle Aufarbeiten eingreift. Er versucht, geistliche Impulse zu geben. Es geht um geistliche Aufarbeitung, sozusagen das Auferbauen der Kirche, damit sie weiter nach vorne blicken können.
Und das ist vermutlich auch ein Punkt, der Protest bei den Betroffenen auslösen könnte. Denn unabhängig von der wirklich eindeutig klaren Entschuldigung des Papstes entsteht beim Lesen doch das Gefühl, dass sich Benedikt XVI. Eher um das ramponierte Image und den Schaden sorgt, der katholischen Kirche entstanden ist.
Ein Brief des Papstes zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, das war aus Rom Stefan Tröndle. Und was sagen die Iren zu dem Hirtenbrief aus dem Vatikan? Barbara Wesel fasst erste Äußerungen zusammen.
Die Reaktionen in Irland auf den Brief des Papstes zum Thema Kindesmissbrauch sind gemischt. Zwei staatliche Untersuchungen dort, die tausendfachen, jahrzehntelangen Missbrauch sowie schockierende Misshandlungen von Kindern in irischen Schulen und Heimen aufdeckten, waren Auslöser für die europaweite Welle von Vorwürfen gegen katholische Geistliche. Melville Lewis ist Vorsitzende der größten Opferorganisation im Land, One in Four. Und sie zeigt sich enttäuscht über die heutige Botschaft des Papstes. Vor allem, weil darin die jahrzehntelange Praxis der Vertuschung nicht ausreichend verurteilt wird. Die Gruppe verlangt darüber hinaus den Rücktritt des Vorsitzenden der irischen Bischofskonferenz, Kardinal Sean Brady. Lewis ist auch enttäuscht darüber, dass der Papst nicht von weiteren belasteten Kirchenvertretern verlangt hat, zurückzutreten. Brady hatte sich bereits öffentlich entschuldigt für einen Vorfall in den 70er Jahren, bei dem er mitgewirkt hatte, als zwei missbrauchten Kindern ein Schweigegelübde abgezwungen worden war. Bereits vier andere irische Bischöfe haben im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Aber die Erwartungen vieler Opfer sind hier umfassender. BBC-Berichterstatter Robert Piggott, der die Vorgänge seit langem beobachtet, sieht den Erfolg der Papstbotschaft deshalb gemischt.
You can't doubt the Pope's sincerity and his feelings of shame and outrage at what's happened. But I think some people will be disappointed. The letter falls short of some of the demands made.
Man kann die Ernsthaftigkeit des Papstes und seine Gefühle von Scham und Zorn Erfahrung über die Ereignisse nicht bezweifeln. Aber manche Leute werden doch enttäuscht sein. Der Brief, diese 13 Seiten, erfüllen nicht alle ihrer Forderungen. Der Vertreter einer anderen Gruppe dagegen, Patrick Walsh von Survivors of Abuse, hält den 3. Brief von Papst Benedikt für einen Durchbruch. Es sei darin zwar sehr viel vom Aufruf zum Gebet die Rede, aber wenn man das beiseite lasse, sei es doch ein wichtiges historisches Dokument. Walsh legt den Brief so aus, dass der Papst die Täter in den Reihen der Kirche künftig der weltlichen Justiz übergeben wolle. Irische Kirchenobere, wie etwa der Erzbischof von Dublin, begrüßen die Botschaft des Papstes selbstverständlich als einen weiteren Schritt im Prozess der Heilung.
Aus London Barbara Wesel. Auch in Deutschland selbst gibt es einen neuen Aspekt in der Diskussion über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es sind Vorwürfe, nach denen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, in den 90er Jahren, damals noch als Personalverantwortlicher seines Erzbistums, einen Missbrauchsfall vertuscht habe. Heute hat Zollitsch dazu Stellung genommen, aus Freiburg Holger Gola.
Freiburgs Erzbischof Robert Zollitsch bestätigt die Missbrauchsfälle von 1991 im Schwarzwaldort Oberhammersbach, lehnt aber den Vorwurf der Vertuschung strikt ab.
Wir waren damals erschüttert und betroffen über die Vorgänge und ich bin es auch heute. Sowohl Erzbischof Seyer wie auch Generalvikar Bechtold und ich waren darauf bedacht, jeweils entsprechend unserem Kenntnisstand zu handeln. Es ging uns nie darum, etwas zu vertuschen. Leider hat uns das lange Schweigen vor Ort an einem früheren Eingreifen verhindert.
Jeder habe damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz räumt allerdings ein:
Nach heutiger Erkenntnis und im Blick auf meine Verantwortung als Erzbischof würde ich angesichts der Leitlinien, die die Deutsche Bischofskonferenz im Jahr 2002 verabschiedet hat, konsequenter und mit größerem Nachdruck nach Zeugen und Opfern suchen und auch nach ihnen suchen lassen.
Als dem Ordinariat damals allgemeine Vorwürfe ohne Benennung von Zeugen bekannt wurden, habe sein Vorgänger im Amt, Erzbischof Oskar Seyer, umgehend gehandelt. Der Pfarrer wurde in den Ruhestand versetzt und aufgefordert, den Ort Oberhammersbach im Schwarzwald zu verlassen. Als 4 Jahre später sich ein Zeuge mit konkreten Anschuldigungen meldete, machte man dem Pfarrer klar, den Fall nunmehr der Staatsanwaltschaft überreichen zu wollen. Einer Strafverfolgung entzog sich der Geistliche, indem er sich das Leben nahm. Der damalige Dekan entschuldigte sich bei der betroffenen Gemeinde und bot von der Kirche bezahlte therapeutische Hilfe an.
Im Lauf der nächsten Monate meldeten sich 17 Personen bei ihm. Einige von ihnen wurden längere Zeit therapeutisch behandelt und erhielten dazu finanzielle Unterstützung durch die Erzdiözese.
Erzbischof Zollitsch entschuldigte sich vor der Presse erneut für die zurückliegenden Missbrauchsfälle. Er begrüßte den Hirtenbrief des Papstes an die irische Kirche und seine ergreifenden Worte. Auch wenn er sich nach den jüngsten Missbrauchsfällen hierzulande nicht ausdrücklich an die deutsche Kirche wende, sah er dennoch eine Mahnung auch an uns, so Zollitsch.
Soweit überhaupt möglich, werde ich mich dafür einsetzen, dass sich die unsäglichen Vorgänge der Vergangenheit im Raum der Kirche nicht mehr wiederholen.
Holger Gola von einer Pressekonferenz des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und den Hirtenbrief des Papstes zu diesem Thema geht es auch in unserem Kommentar von Klaus Hoffmeister.
Die ehrliche Erschütterung, das aufrichtige Bedauern, die Scham und die Reue, die der Papst in seinem Hirtenbrief im Namen der Kirche ausdrückt, die mag man ihm nach der Lektüre des 20-seitigen Briefes abnehmen. Man kann nur dann so einfühlsame Worte für die Opfer finden, wie der Papst es tut, wenn man den abgrundtiefen Vertrauensmissbrauch, die bodenlose Würdeverletzung, die mit Missbrauch verbunden ist, ahnt und respektiert. Dass der Papst Verständnis zeigt für Opfer, die nie mehr die Schwelle einer Kirche überschreiten mögen und der Kirche nicht verzeihen können, das zeigt hohe Sensibilität. Und noch etwas zeichnet diesen Brief aus: dass die verantwortlichen Hierarchen der irischen Kirche nicht geschont werden. Es stehen Worte in diesem Brief, die man von seinem Chef eigentlich nie lesen möchte. Von Versagen ist die Rede, fehlender Führungskraft, gravierenden Fehleinschätzungen. Der Skandal habe der Kirche mehr geschadet als so wörtlich Jahrhunderte Verfolgung. Und die Iren wissen seit Cromwells englischem Kreuzzug gegen die Katholiken in Irland im 17. Jahrhundert, dass mit diesem Satz des Papstes der absolute Tiefpunkt angedeutet ist. Benedikt XVI. Entlässt auch die Täter in keiner Hinsicht aus der Verantwortung. Vor dem allmächtigen Gott und den zuständigen Gerichten drohe die Rechenschaft. Er spricht von Verrat des Vertrauens und der ungeheuren Verletzung für die Opfer. Man wird nichts in diesem Brief finden, was einen Kirchenführer oder einen Täter entschuldigt, wenn er sich vergeht, wenn er vertuscht, nicht transparent und offen zum Geschehen steht und nicht mit den Behörden kooperiert, selbst wenn er den Ruf der Kirche damit schützen wollte. So weit, so gut, und gut ist diesmal wörtlich und nicht nur rhetorisch gemeint. Bei der Suche nach den Ursachen für die Missbrauchsfälle und den Geist der Vertuschung vergreift sich der Papst aber in einem wesentlichen Punkt. Er bringt nämlich das Zweite Vatikanische Reformkonzil der 60er Jahre mit ins Spiel. Das habe man falsch umgesetzt, und zwar mit der gut gemeinten, aber verfehlten Tendenz, kirchliche Strafnormen zu milde anzuwenden. Dass ausgerechnet dieses Konzil der Menschlichkeit sich angeblich so missverstehen und pervertieren lässt, ist schon eine das Konzil selbst beschädigende Feststellung, wie ich finde. Und nur kopfschüttelnd kann man das sture Festhalten des Papstes an einem grandios überhöhten Priesterbild zur Kenntnis nehmen. Er schreibt nämlich, der Priester hält den Schlüssel zu den Schätzen des Himmels. Er ist es, der die Tür öffnet. Er ist der Statthalter des guten Herrn, der Verwalter seiner Güter. Zitat Ende. Für die Opfer hatten die Priestertäter in Irland tausendfach nur die Schlüssel zur Unterwelt. Der notwendige Abschied vom katholischen Klerikalismus wäre eine Lehre aus dem irischen Skandal gewesen. Sie hat der Papst fast erwartungsgemäß nicht gezogen.
Ein Kommentar von Klaus Hofmeister im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 7 Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, dem ersten großen politischen Test seit der Bundestagswahl im vorigen Jahr. Die CDU in dem Land hat nach den jüngsten Umfragen an Zustimmung verloren. Und genau das möchte sie natürlich ändern, allen voran Ministerpräsident Jürgen Röttgers. Ein Impuls soll dabei vom heutigen Landesparteitag der CDU in Münster ausgehen. Von dort Stefan Lauscher.
Die CDU kehrt zurück in die Offensive. Kein Wort heute mehr auf dem Parteitag zu käuflichen Sponsorengesprächen und auch kein Wort mehr zu den Umfragen, die die CDU seit Wochen im Stimmungstief und eine Bestätigung von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen in weiter Ferne sehen. Abgehakt und Blick nach vorne. Die Wahl ist noch nicht gelaufen. Jürgen Röttgers.
Wer sich zu sicher glaubt, wird böse erwachen. Wir müssen aus Stimmungen Stimmen machen. Und da müssen wir schon laufen, von Tür zu Tür, von Marktplatz zu Marktplatz. Wir müssen zu den Menschen gehen, wir müssen zusammen kämpfen um jede Stimme, um jede Wählerin und Wähler, liebe Freunde.
Die CDU will mit ihrer Regierungsbilanz punkten. Weniger Arbeitslose, mehr Lehrer, Ausbau von Ganztagesschulen und U3-Plätzen. Röttgers selbstbewusst, ich garantiere, für wirtschaftliche Vernunft, für Chancengleichheit und Wohlstand für alle. Die Grünen nennt er machtgeil und der SPD wirft er wegen ihrer unklaren Haltung zur Linken Wählertäuschung und glatten Wahlbetrug vor.
Wer am 9. Mai 2010 die SPD wählt, der wählt Sozialdemokraten, deren einzige Machtperspektive ein Bündnis mit den Linken ist, also mit den Nachfolgern der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und ihrer kommunistischen Splittergruppen hier bei uns im Westen.
Das Gegenmodell, eine Fortsetzung der bürgerlichen Koalition mit der FDP. Aber die Koalitionsaussage zugunsten der Liberalen gerät mehr als halbherzig.
Ich will die Koalition mit der FDP fortsetzen. Diese Koalition hat 5 Jahre gut gearbeitet. Ich füge noch eins hinzu. Ich stehe für eine andere Politik als die FDP. Die CDU macht Politik für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen und nicht nur für 10%, damit das auch klar ist.
Und beim Thema Steuerreform geht Röttgers den Koalitionspartner sogar frontal an. Er sei durchaus für niedrigere Steuern, aber das müsse man auch bezahlen können. Eine Steuerreform, wenn gleichzeitig Schwimmbäder und Kindergärten geschlossen werden müssen, wird es mit ihm nicht geben. Dann, so wörtlich, gibt es eben keine Steuersenkungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, prominente Gastrednerin in Münster, sagt zu alledem nichts. Sie stellt den Kommunen Hilfe bei der Lösung ihrer finanziellen Probleme in Aussicht und geißelt den Missbrauch der Leiharbeit.
Wenn Unternehmen die Möglichkeiten der Leiharbeit derart missbrauchen, dass sie einfach die Leute entlassen, umgruppieren in ein anderes Unternehmen und sie mit der Hälfte des Gehalts wieder einstellen, dann ist das nicht das, was wir unter sozialer Marktwirtschaft verstehen, liebe Freunde. Das müssen wir sagen.
Und in Anspielung auf die Dauerquerelen in der Berliner Koalition fügt sie hinzu.
Wir haben 50 Tage Zeit. Ich möchte, dass wir um die Zukunft dieses Landes kämpfen. Und deshalb lassen Sie uns anpacken. 50 Tage lang. Jeden Tag. Und ich verspreche Ihnen, das tun wir gemeinsam. Und ich hoffe, ich sage es ganz freundlich, die in München auch.
Der Spiegel hatte am Morgen berichtet, die NRW-CDU habe in ihren Sponsorenbriefen auch Fotos von Firmenvertretern mit prominenten Ministern und dem Regierungschef angeboten. Niemand in Münster will dazu etwas sagen. Jetzt bloß keine neuen Diskussionen. Das schöne Bild der Harmonie, das von Münster ausgehen soll, soll an diesem Tag keine Kratzer mehr bekommen.
Bundespräsident Horst Köhler hat in den vergangenen Tagen einiges über sich lesen können, das ihm nicht wirklich gefallen kann. Er sei politisch abgetaucht, schweige zu zentralen Fragen der Politik, bleibe in seinen Äußerungen blass und allgemein, noch allgemeiner als es der Zuschnitt seines Amtes erfordert, das bekanntlich nicht auf tagespolitische Eingriffe hin angelegt ist. Jetzt aber hat sich Köhler zu Wort gemeldet. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Bundespräsident Horst Köhler ist unzufrieden mit der Koalition aus Union und FDP. In einem Gespräch mit dem Magazin Focus bezeichnete Köhler den Start der Regierung wörtlich als enttäuschend. Das einzig Gute an seiner Lageeinschätzung sei jedoch, dass die Beteiligten in den Regierungsparteien das selber auch so sehen. Schon im Oktober habe er, so Köhler weiter, den Verantwortlichen in der Koalition gesagt, das Volk verlange jetzt tatkräftiges Regieren. Inzwischen trete Realismus in die Koalition ein. Der Bundespräsident verlangte mehr Mut zu Reformen. Es gehe jetzt um einen neuen Aufbruch zur Reformpolitik. Die Politik müsse im Übrigen weg von kurzlebigen Programmen hin zu langfristiger politischer Gestaltung. Mit Blick auf die Steuerreformdebatte zwischen Union und FDP ergriff Köhler Partei zugunsten von CDU und CSU. Er sehe keinen Spielraum für massive Steuersenkungen. Das wäre ein Wabonk-Spiel. Im Übrigen forderte der Bundespräsident eine Lösung für das so wörtlich Megaproblem Schulden. Man müsse weg vom schuldengetriebenen Konsum. Trotz aller Finanzprobleme müsse aber etwas für die Mittelschicht getan werden. Der Bundespräsident will bei der Bewältigung der Folgen der Finanzkrise auch einen Beitrag der sogenannten Finanzindustrie sehen. Denn der Staat brauche mehr Geld, um neue dynamische Kräfte zu wecken. So müsse Deutschland mehr Geld für die Bildung ausgeben, sagte Köhler dem Focus. Um dieses Ziel zu erreichen, schließt der Bundespräsident nicht einmal Steuererhöhungen aus. Das könne notwendig werden und dies sage er ganz bewusst. Dem Staatsoberhaupt missfällt auch das Verhältnis zwischen Ausgaben des Staates für Sozialleistungen und Bildung. Fast ein Drittel der gesamtwirtschaftlichen Leistung Deutschlands werde für Soziales aufgewendet, aber nur 6% für Bildung. Köhlers Interview erscheint einen Tag vor dem sogenannten Koalitionsgipfel, morgen Abend im Kanzleramt, und nach einer Woche, in der er von vielen Seiten, auch von der Opposition, aufgefordert worden war, zur Lage in Deutschland Stellung zu nehmen. Man wolle etwas hören von ihm, etwa zum Verhalten Westerwelles, den öffentlich gewordenen Missbrauchsfällen an Kindern, dem Start der neuen Regierung nach der Wahl und zur Finanzkrise. Darüber hinaus wurde Köhler von Teilen der Publizistik vorgeworfen, er sei abgetaucht und niemand wisse, wo er die Schwerpunkte seiner zweiten Amtszeit setzen wolle. Im Übrigen war bekannt geworden, dass sich leitende Mitarbeiter aus dem Bundespräsidialamt verabschieden und neue Aufgaben suchen, weil sie mit der Amtsführung des Chefs des Bundespräsidialamtes nicht einverstanden sind. So etwa der Pressesprecher Köhlers. Er wird zum 1. Mai seinen Posten aus diesem Grund räumen und in die Wirtschaft wechseln.
Wie soll dem hochverschuldeten Griechenland geholfen werden? Darüber gibt es inzwischen deutliche Meinungsunterschiede innerhalb der Europäischen Union, insbesondere zwischen der Zentrale in Brüssel und der deutschen Regierung in Berlin. Birgit Schmeitzner über eine Frage, auf die es noch sehr unterschiedliche Antworten in Europa gibt.
Im Kern dreht sich alles um die Frage, lassen es die EU-Verträge zu, dass ein Land die Schulden eines anderen übernimmt? In Deutschland stellt man sich auf den Standpunkt, nein, das geht nicht. Der Chef der EU-Kommission Barroso sieht das anders. Er ist der Ansicht, dass unter strengen Auflagen durchaus Kredite möglich sind. Barroso spricht dabei von koordinierten bilateralen Krediten und er fügt hinzu, man müsse die ja nicht sofort an Griechenland auszahlen, könne aber damit eine Botschaft an die Finanzmärkte aussenden, nämlich die EU steht zusammen, wird ihre Gemeinschaftswährung Euro verteidigen. Der Kommissionschef will eine klare Aussage der europäischen Staats- und Regierungschefs, und zwar beim Gipfeltreffen in Brüssel Ende der kommenden Woche. Doch noch steht das Thema gar nicht auf der offiziellen Tagesordnung, ein Umstand, den deutsche EU-Diplomaten nicht müde werden zu betonen. Und auch in Berlin heißt es immer wieder, kein Grund zur Eile. Wir gehen davon aus, dass Griechenland mit seinen Sparbemühungen auf einem guten Weg ist, also gar kein Geld von anderen EU-Mitgliedsländern braucht. Die EU-Staaten hatten Mitte Februar grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt, Griechenland im Notfall unter die Arme zu greifen. Deutschland als größtes Mitgliedsland müsste dabei einen Großteil der Hilfe schultern. Ein gewichtiger Grund für Bundeskanzlerin Merkel, auf die Bremse zu treten. Gleichzeitig wirbt sie massiv dafür, die Regeln des Stabilitätspaktes zu verschärfen, bis hin zum Ausschluss eines Landes aus der Währungsunion, wenn es immer und immer wieder gegen die Auflagen verstößt. Das Ziel? Weiteren Sündenfällen vorbeugen. Schließlich haben neben Griechenland noch andere Euro-Länder ein massives Schuldenproblem, Portugal und Spanien etwa. Für eine derartige Regeländerung ist allerdings die Zustimmung aller Mitgliedsländer nötig, und das so kurz nach dem gerade erst unter Dach und Fach gebrachten Lissabon-Vertrag.
In der Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Die Partei Die Linke will sich programmatisch neu aufstellen. In Arbeit ist ein neues Grundsatzprogramm, und das wurde heute bei einer Tagung des Parteivorstands in Berlin diskutiert. Michael Weidemann beschreibt die Kernpunkte.
Radikal in der Analyse und in den langfristigen Zielen, pragmatisch in der Machtfrage. Der Programmentwurf, den die noch Vorsitzenden Oskar Lafontaine und Lothar Bisky vorgelegt haben, versucht die höchst unterschiedlichen politischen Überzeugungen innerhalb der Linken in einem Kompromiss miteinander zu vereinen. Wobei Pragmatiker wie marxistische Fundamentalisten drei grundsätzliche Ziele verbinden, so Lothar Bisky. Erstens:
keine Lösung sozialer oder politischer Probleme mit militärischen Mitteln.
Zweitens: die Veränderung der aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur.
Die Innovationskraft des Kapitalismus kennen wir. Doch wir kennen auch die Zerstörung und die Unfreiheit, die er der Mehrheit der Menschen beschert. Deshalb ist unsere gemeinsame Identität, die soziale Frage neu zu stellen.
Wozu neben einer ausreichenden Grundversorgung aller Bürgerinnen und Bürger auch ein öffentliches, demokratisch kontrolliertes Eigentum, etwa an den Banken oder den Energienetzen, gehöre.
Und das Dritte ist mehr direkte Demokratie.
Vor allem durch Volksbegehren und Volksentscheidungen, aber auch durch runde Tische und Wirtschafts- und Sozialräte. Damit stellt die Linke in ihrem Programmentwurf die Neuordnung der Marktwirtschaft und den Umbau des Sozialstaates klar in den Mittelpunkt ihrer Forderungen. Ein Sieg der Linken in der Linken, die von Oskar Lafontaine unterstützt werden. Das 45-seitige Papier wird getragen von der Philosophie des scheidenden Parteichefs, etwa beim Begriff der Freiheit.
Wir sind also der Auffassung, dass wir, wenn wir Freiheit wollen, beim Eigentum ansetzen müssen. Insbesondere natürlich in den Betrieben, und dass das Eigentum in den Betrieben verändert werden muss durch Belegschaftsbeteiligung in erster Linie.
Auch die Forderung, politische Streiks zu ermöglichen oder Millionenvermögen stärker zu besteuern, lassen die Handschrift Lafontaines klar erkennen. Konziliant geben sich Programm und Mentor dagegen in der aktuellen Machtfrage.
Es gibt bei uns niemanden, der gegen Regierungsbeteiligung ist. Der Streit ist immer nur der, unter welchen Bedingungen.
Und die werden im Programmentwurf darauf reduziert, dass es keine Privatisierungen sowie keinen Job- oder Sozialabbau geben dürfe und ein gesetzlicher Mindestlohn angestrebt werden müsse. An der Linken werde Rot-Rot-Grün nicht scheitern, so Lafontaine. Die SPD bewertet er derzeit sogar fast altersmilde.
Ich sehe, dass die SPD sich jetzt langsam ändert. Wie schnell dieser Prozess gehen wird, vermag ich nicht zu sagen. Wie konsequent er sein wird, vermag ich auch nicht zu sagen. Es ist eine langsame Öffnung wieder zu Überzeugungen, die es gab.
Wobei die nach wie vor größten Unterschiede in der Frage von bewaffneten Einsätzen der Bundeswehr bestehen. Dass dieses Kapitel im Programm der Linken zwar unverändert unversöhnlich im Vergleich zu anderen zentralen Fragen, aber eher knapp abgehandelt wird, könnte indes auch ein Zeichen sein.
Die Jobcenter in Deutschland müssen bis Ende 2010 neu organisiert werden. Das hatte das Bundesverfassungsgericht schon vor 2 Jahren entschieden. Über das Wie dieser Neuorganisation aber gab es lange Diskussionen. Jetzt haben sich Union, FDP und SPD grundsätzlich geeinigt. Demnach soll die Vermittlung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen weiterhin aus einer Hand erfolgen, so das Bundesarbeitsministerium. Dafür allerdings ist eine Verfassungsänderung notwendig. Jan Friese berichtet.
Für die 345 Jobcenter in Deutschland soll bis Ende dieses Jahres das Grundgesetz geändert werden. Andernfalls wäre eine Trennung der Zuständigkeiten von Kommunen und Arbeitsagenturen notwendig. Das Bundesverfassungsgericht hatte die derzeitige gemeinsame Mischverwaltung durch Kommunen und Arbeitsagenturen als verfassungswidrig beurteilt und eine Neuregelung bis Ende 2010 verlangt. Mit der Einigung bei zentralen politischen Fragen seien nun die Voraussetzungen für eine Verfassungsänderung gegeben, so ein Teilnehmer der zuständigen Arbeitsgruppe. Die Zahl der sogenannten Optionskommunen, in denen Arbeitslose allein von den Kommunen betreut werden, soll zudem von 69 auf 110 erhöht werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll auch die Freigabe von 900 Millionen Euro für die Arbeitsmarktpolitik ein Teil der Grundsatzeinigung sein. An der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hatte die SPD als größte Oppositionsfraktion teilgenommen, da die schwarz-gelbe Koalition ohne sie nicht genügend Stimmen für eine Grundgesetzänderung in Bundestag und Bundesrat erreicht. Hierfür bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Hessens Ministerpräsident Koch von der CDU lobte die Einigung, sie sei im Interesse von Langzeitarbeitslosen und eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte dagegen vor einer weiteren Zersplitterung der Zuständigkeiten. Endgültig entscheiden über die Pläne wird eine Spitzenrunde in der kommenden Woche.
Im Echo des Tages jetzt noch der Blick auf den Sport an diesem Wochenende, unter anderem mit den heutigen Spielen in der Fußball-Bundesliga und das Ganze mit Rolf-Rainer Gex.
Ja, bis 16:45 lief es vergleichsweise gemächlich in den 5 Nachmittagsspielen heute. Dann aber schlug zweimal der Blitz ein. Eintracht Frankfurt besiegte den FC Bayern München 2:1 durch späte Tore von Joel Zumo in der 87. und Martin Fehnin in der 89. Minute drehte die Eintracht eine Partie, die lange 1:0 für Bayern durch das frühe Tor von Miroslav Klose gestanden hatte. So ergab sich die dritte Saisonniederlage für die Münchner. Trainer Louis van Gaal nahm aber einen Teil der Fehler seines Teams sogar auf sich.
Ja, ich denke, dass wir viel zu viel Ballverlust erlitten haben im Mittelfeld. Und wir konnten uns nicht durchsetzen. Und gerade, dass wir im Spiel gekommen sind, muss ich wieder von buiten einwechseln. Und das war ein Wechsel zu viel, denke ich.
Trainer Louis van Gaal. Nun könnte es zum Führungswechsel kommen, denn Schalke 04 mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim HSV morgen Nachmittag, aber auch Bayer Leverkusen könnte an den Münchnern vorbeiziehen. Leverkusen müsste dafür gewinnen. Sie spielen aktuell bei Borussia Dortmund seit 18:30 nach 25 Minuten. Dort steht es noch 0:0. Im Übrigen mischt Werder Bremen das Feld auf. Trotz Müdigkeit nach dem Europa League Drama 4:4 gegen Valencia lag Werder gegen Bochum zur Pause 0:1 zurück. Aber Pizarro, Marin und Frings schafften im zweiten Durchgang die Tore zum 3:2 Endstand. Der Bremer Kapitän war damit zufrieden.
Siege sind immer wichtig für das Selbstvertrauen. Keiner verliert gerne. Und natürlich gibt uns das jetzt auch Selbstvertrauen, dass wir dann auch das Spiel noch gedreht haben und eben auch so dagegen gehalten haben, trotz der hohen Belastung. Und dann wirst du eben auch dann belohnt, indem du dann in der 90. eben noch ein bisschen Glück hast.
Thorsten Frink, seine Bremer sprangen auf Platz 4 der Tabelle. Die gegen den Abstieg kämpfenden Bochumern, die durch Dedic und Šestak zweimal geführt hatten, nutzte alles nichts. Sie bleiben mit 24 Punkten auf Platz 14. Enttäuschung auch in Hannover. Nach der Miniserie von 2 Siegen nacheinander kassierte 96 eine verdiente 0:2 Niederlage auswärts beim VfB Stuttgart. Der Trainer war bedient.
Für mich ist dieses Spiel heute eine Riesenenttäuschung. Unser Auftreten hat wenig mit Kampf gegen den oder für den Klassenerhalt zu tun. Wir waren in keiner Phase des Spiels eigentlich in der Lage, emotionsreich und leidenschaftlich dagegen zu halten. Ja, wir müssen das schnellstens aufarbeiten, dass wir gegen Köln wieder anders auftreten.
Trainer Mirko Slomka. Seine Hannoveraner können sich nicht vom Relegationsplatz 16 lösen. Als 17. hat der SC Freiburg dahinter jetzt sogar mit Hannover gleichgezogen. Beide stehen bei 23 Punkten. Freiburg schlug Mainz 1:0. Der 1. FC Nürnberg kam gegen Hoffenheim über ein 0:0 nicht hinaus, liegt jetzt 2 Punkte vor Freiburg und Hannover auf Platz 15. Und das abgeschlagene Schlusslicht, Hertha BSC, spielt morgen beim VfL Wolfsburg. Soweit der Fußball. Im Wintersport sicherte sich Simon Ammann den Titel des Skiflug-Weltmeisters. Der Doppel-Olympiasieger aus der Schweiz holte sich auf der Flugschanze von Planitza erstmals in seiner Karriere diesen prestigeträchtigen Titel. Bester Deutscher in einem insgesamt enttäuschenden Team des DSV war Michael Uhrmann als 19.
Rolf-Rainer Gex mit dem Sport an diesem Wochenende. Und das war für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie finden diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot unter ndrinfo.de oder wdr5.de. Am Mikrofon war heute Wolfgang Müller.